Brandwissen, junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der die Neugier entfacht. Von ProWissen Potsdam mit Forschenden aus Brandenburg. Neugierig, direkt und mittendrin.
Herzlich willkommen zu Brandwissen, dem Podcast, der eure Neugier entfacht. Stellt euch vor, zwei Menschen essen genau das gleiche Frühstück, das gleiche Mittagessen und das gleiche Abendessen. Und trotzdem reagiert ihr Körper unterschiedlich darauf. Der Grund könnte sein, wann sie essen und welcher Chronotyp sie sind. Was dahinter steckt, erklärt uns heute Marina Durso vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke. Hallo Marina, schön, dass du da bist.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Stell dich doch kurz vor, woran arbeitest du am Deutschen Institut für Ernährungsforschung und wie bist du zum Thema Chronobiologie gekommen?
Ich forsche über Ernährungsstrategien in Verbindung mit Typ 2 Diabetes und ich bin eigentlich nach Deutschland für Studium umgezogen. Ich komme ursprünglich aus Italien und habe das Angebot für eine Promotionsstelle gesehen mit meiner Chefin, Professor Dr. Olga Ramich. Und fand ich das Thema super spannend und habe ich mir gedacht, warum denn nicht das Angebot anzunehmen.
Ja, daher auch der charmante Akzent an der Stelle auf jeden Fall.
Dankeschön.
Und du hast ja auch hier direkt dein Mitbringsel auf den Tisch hier gelegt.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Das Mitbringsel.
Ein kleines Poster, wo Lerche und Eule abgebildet sind und wo es dann auch nochmal steht. Was hat es mit diesen zwei Vögeln sozusagen auf sich und was haben sie mit unserem heutigen Thema zu tun?
Genau, das ist ein Thema von den zirkadianen Rhythmen sozusagen und es gibt drei Hauptchronotypen. Es gibt die Early Birds, die Lerchen, die eher früher aufstehen, eher früh am Tag am produktivsten und aktivsten sind und dann entsprechend auch früher schlafen gehen. Und dann gibt es umgekehrt die Eulen, die eher später aufstehen, später aktiv sind und dann entsprechend auch später schlafen gehen. Und dann in der Mitte liegen die Tauben, wo auch die Mehrheit der Menschen liegt, die weder früh noch einen späten Chronotyp aufweisen.
Wie merke ich sowas ungefähr? Also welcher Typ ich bin? Ich sag mal, ich als Schüler bin natürlich auch irgendwo gezwungen, früh am Tag leistungsfähig zu sein. Oder jetzt zum Beispiel Arbeitende, die haben dann abends natürlich vielleicht auch eine Schicht und müssen dann abends besonders aktiv sein. Also woran merke ich denn so ungefähr, wann ich, also was ich da von diesen beiden Typen bin?
Also man muss sich so vorstellen, so ein Mensch wie ich, die vor dem Wecker aufwacht, ist natürlich ein früher Chronotyp und die halt eher Schwierigkeiten haben, morgens aufzuwachen, aufzustehen oder die auch nicht unbedingt gleich nach dem Aufstehen Hunger haben, haben vermutlich oder höchstwahrscheinlich einen späten Chronotyp. Und natürlich die Eulen, die einen späten Chronotyp aufweisen, die sind eher benachteiligt von den ganz normalen Bürozeiten oder halt Schule. Und man sieht das auch im Büro bei uns in der Abteilung. Es kommen alle an unterschiedliche Uhrzeiten. Ich bin die Erste und dann Stück pro Stück kommen dann die unterschiedlichen Chronotypen.
Gut, dann sehen wir auf dem Poster ein Diagramm, wo zwei Formkurven, sage ich mal, abgebildet sind von Lerche und Eule. Und bei der Lerche gibt es dann nach dem Mittag sozusagen noch so ein kleines Bergauf. Also ihr könnt euch das auch gerne auf dem Instagram-Account von uns angucken. Da sind die Bilder dann, sind die Mitbringsel immer nochmal visuell dargestellt. Womit hat das sozusagen zu tun, dass es da nochmal, also wirklich jetzt keinen großen, aber trotzdem einen erkennbaren Aufschwung nochmal gibt?
Das hängt von der inneren Uhr ab. Die innere Uhr, die sogenannten zirkadianen Rhythmen, die steuern unterschiedliche physiologische Prozesse im Körper. Dazu gehören Wach-Schlaf-Rhythmus, Körpertemperatur, Nahrungsaufnahme, Herzfrequenz und so weiter. Und es gibt eine zentrale Uhr im Gehirn, um genauer zu sein, im Hypothalamus, im suprachiasmatischen Nukleus. Und diese innere Uhr steuert die periphere Uhren, die sich in den peripheren Organen befinden. Die peripheren Organe sind alle Organe, die außerhalb des Gehirns liegen. Zum Beispiel Herz, Verdauungsorgane wie Magen, Darm, Leber und so weiter. Und die innere Uhr steuert die periphere Organ über das Licht. Also das Licht trifft in die Augen und durch die Augen bekommt die zentrale Uhr ein Signal, was ja Taktgeber ist. Und dann kann die andere die periphere Organe steuern. Und das erfolgt durch Hormonausschüttung und natürlich wird genetisch auch reguliert. Es gibt auch andere Taktgeber, die die innere Uhr beeinflussen, wie zum Beispiel die Nahrungsaufnahmen, die Nahrungskomposition, ob man jetzt körperliche Aktivität macht. Und genau, aber der zentrale Taktgeber bleibt das Licht. Und deswegen ist ja halt auch wichtig, dass man abends nie so viel Zeit, also Zeit am Bildschirm verbringt, weil das Blaulicht von unterschiedlichen Geräten, Fernseher, Handys, doch diese zirkadianen Rhythmen beeinflussen kann. Und dadurch wird auch die Hormonausschüttung verändert, wie zum Beispiel abends Melatoninausschüttung, was ja das Schlafhormon ist, wird beeinträchtigt und dadurch kann man auch Schlafprobleme haben.
Und wie lang vor dem Schlafengehen sollte man dann ungefähr nicht an diese Geräte gehen? Also 2 Stunden vielleicht ungefähr?
Genau, 2 Stunden ist eine gute Zeit, genau, um die Melatoninproduktion zu fordern und nicht zu beeinträchtigen.
Weil dieses Blaulicht dann im Gehirn diese Melatoninausschüttung dann hemmt sozusagen, weil es anstrengend ist, das zu sehen vielleicht einfach und dann, ja.
Ja, also es ist nie so einfach, wie man denkt. Es ist sehr komplex und es ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Mechanismen, physiologischen Mechanismen, die stattfinden. Aber wie ich schon erwähnt habe, dadurch, dass das Licht der Haupttaktgeber ist für die innere Uhr und für die Steuerung von diesen Prozessen. Dann natürlich das Blaulicht sagt quasi die innere Uhr, es ist noch nicht Zeit zu schlafen, weil halt das Licht da ist. Also das Licht sagt, jetzt ist Tag, muss man aufwachen, Cortisol wird ausgeschüttet und dann wird der Tag gestartet. Wenn man abends dieses Licht hat, dann der Körper kann ja nicht zwischen Tag und Nacht unterscheiden. Und durch das Licht denkt ja quasi, jetzt ist der Tag und wird nicht geschlafen, sondern muss ich halt aktiv bleiben.
Dadurch kommen ja mit Sicherheit auch oft Probleme bei meinen Gleichaltrigen und teilweise auch bei mir selbst, bei Jugendlichen, die dann Probleme mit ihrem Schlafrhythmus sozusagen haben und abends schwieriger einschlafen können und morgens dann wiederum auch nicht aus dem Bett kommen. Also sie wollen schlafen, aber halt zur falschen Zeit. Liegt das dann nur am Blaulicht oder liegt das vielleicht auch einfach am Alter, weil es nun mal die Phase ist, wo sich der menschliche Körper am meisten verändert?
Ja, ich denke, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Erstens gibt es eine Hormonumstellung bei den Teenagers und deswegen verschiebt sich der Chronotyp, der häufig dazu neigt, ein bisschen später zu sein. Und dann kommen andere Faktoren ins Spiel, das Blaulicht, wie du gesagt hast. Heutzutage verbringen halt die Teenagers viel Zeit am Bildschirm, ob das jetzt für Sehen gucken oder Social Media oder auch mal am Computer zu arbeiten. Das beeinträchtigt, wie wir schon erwähnt haben, die Melatoninausschüttung und deswegen den Schlaf. Aber es gibt noch eine andere Sache, die eine Rolle spielt, und zwar der sogenannte soziale Jetlag. Das ist der Unterschied in den Schlafzeiten, die man zwischen den Wochentagen und Wochenendtagen hat. Das heißt, die Teenagers haben auch, also bei den Teenagern fängt das soziale Leben an, dann gehen sie am Wochenende aus, vielleicht gehen sie zu Partys und dann gehen sie später ins Bett und entsprechend dann stehen sie auch später auf. Und dann am Montag hat sowas wie ein Jetlag-Syndrom, wo man sehr müde ist und das kommt ja, weil am Wochenende andere Schlafzeiten zustande gekommen sind im Vergleich zu den Wochentagen.
Also ich denke, jeder in meinem Alter geht grundsätzlich gerne am Wochenende feiern und bleibt auch gerne länger wach. Aber theoretisch, um den Schlafrhythmus, sage ich mal, in einem Rahmen zu halten und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass man unter der Woche schon auch einigermaßen aus dem Bett kommt, wenn der Wecker klingelt, wäre es sinnvoll, sich am Wochenende, muss ja nicht ganz früh sein, aber schon so um 8, 9 Uhr den Wecker zu stellen, damit man eben diesen Rhythmus ungefähr beibehält und nicht diesen sozialen Jetlag sozusagen bekommt, verändert sich der Chronotyp dann im Verlauf des Lebens noch weitere Male? Also Mitte 20 beginnt ja zum Beispiel der körperliche Verfall, wie es ja nun mal wissenschaftlich, glaube ich, auch genannt wird. Oder bleiben wir Leben lang derselbe Typ? Ja, wie läuft das?
Also erstmal würde ich sagen, dadurch, dass der Chronotyp genetisch bedingt ist, also wird er halt genetisch gesteuert, würde man das nicht so krass verändern. Also ich war auch so immer ein Typ, der früher aufgewacht ist und früh ins Bett gegangen ist und hatte auch tatsächlich Schwierigkeiten als Teenager, als ich später ins Bett gegangen bin. Aber damals konnte ich das irgendwie besser kompensieren, indem ich dann auch später aufgewacht bin am Tag danach. Und jetzt über 30 wird es dann schwierig, so den Schlaf nachzuholen, weil meine zirkadianen Rhythmen sind so aufgetakt und eingestellt, dass ich halt immer an der gleichen Uhrzeit Cortisol ausschütten, an der gleichen Uhrzeit Melatonin ausschütten. Und das ist ja sehr wichtig, weil also ist ja halt wichtig, dass die zirkadianen Rhythmen, wir sagen in der Forschung, synchronisiert bleiben. Das heißt, dass sie halt reguliert bleiben, weil es wurde doch festgestellt, dass es gibt einen Zusammenhang zwischen einer Desynchronisierung dieser Rhythmen und metabolischer Erkrankungen. Zum Beispiel bei einer Desynchronisierung der zirkadianen Rhythmen, es gibt ein erhöhtes Risiko für Adipositas, für Typ 2 Diabetes. Und dazu zum Beispiel auch die Schichtarbeiter, die halt eher ein umgekehrtes Leben haben. Sie haben 20-40% Risiko mehr an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Deswegen ist halt wirklich wichtig, dass man diese zirkadianen Rhythmen synchronisiert hält. Und das bleibt immer noch ein Problem bei den Teenagers. Ja, die können das halt besser kompensieren im Vergleich zu Erwachsenen, aber es bleibt immer noch halt auf jeden Fall ein Problem, weil diese Desynchronisierung verursacht Schlafprobleme, Konzentrationsprobleme, Reizbarkeit und Stimmungsschwankungen. Ja, deswegen ist es sowohl im jungen Alter als auch im Erwachsenenalter dann wichtig, diese zirkadianen Rhythmen synchronisiert zu halten.
Jetzt meinst du ja, der Körper eines Teenagers, der kann sowas noch einigermaßen kompensieren, ist ja mit vielen Sachen nun mal so. Wenn man jetzt, sagen wir mal, im Alter Mitte 40, man wird befördert, aber muss dafür eine Nachtschicht oder eine Spätschicht einlegen, setzt man sich dann sozusagen dem Verfall des Schlafrhythmus und der Hormonausschüttung aus, oder kann man sich da auch nochmal so ein bisschen dran anpassen, wenn man jetzt dann da auch so einen Rhythmus gefunden hat? Wir sprechen ja auch gleich noch, kleiner Spoiler, über Chrononutrition. Kann man das dadurch noch so ein bisschen rehabilitieren, dass man da nicht diese großen Probleme bekommt, wenn man sich eben, also kann man sich daran anpassen, ist im Prinzip die Frage.
Eher nicht, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, die innere Uhr wird durch das Licht reguliert, das ist der Hauptfaktor. Und wenn man dann schlafen geht, wenn die Sonne aufgeht, kann man das leider nicht wirklich kompensieren. Deswegen die Schichtarbeiter, die sind wirklich benachteiligt.
Insbesondere bei Frauen verändern sich ja die Hormone im mittleren Alter nochmal drastisch. Wie wirkt sich das dann auf die Chrononutrition aus?
Ja, also nach der Menopause, findet auch eine Hormonumstellung statt. Und das verursacht unterschiedliche Sachen, vor allem auch eine Verlangsamung des Metabolismus. Und deswegen nach der Menopause sollte man eher früher aufhören zu essen und eher ein leichtes Abendessen. Und vor allem soll man darauf achten, dass man komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt, also Vollkornprodukte, Gemüse, Öselfrüchte, dass man gesunde Fette isst, also vor allem Omega-3-Fettsäuren, und dass man genug Proteine zu sich nimmt, weil ja nach der Menopause ein verstärkter Muskelabbau stattfindet. Und deswegen durch die Proteinerhöhung kann man dann die sogenannte Sarkopenie entgegenwirken.
Okay, und jetzt habe ich eben schon aufgegriffen, das Chrononutrition-Forschungsfeld, also Essen nach der inneren Uhr. Was steckt jetzt genau hinter diesem Konzept?
Also die Chrononutrition ist ein ziemlich junges Feld, Forschungsfeld, und die untersucht die Nahrungsaufnahme in Verbindung mit den zirkadianen Rhythmen und was für Effekte hat auf unsere Gesundheit und Stoffwechsel. Und dazu gehört zum Beispiel das Mealtiming. Das ist, was ich in meiner Studie untersuche. Also man untersucht ja halt nicht nur, was man essen soll, sondern auch, wann man essen soll. Zum Beispiel in meiner Studie, ich untersuche, ob proteinreiche Mahlzeiten besser morgens oder abends sind, immer in Verbindung mit Typ-2-Diabetes. Aber zu diesem Forschungsgebiet gehört ja auch zum Beispiel intermittierendes Fasten. Oder wie alle das nennen, Intervallfasten. Und es gibt ja unterschiedliche Methoden. Die bekannteste Methode, die verbreitete Methode, ist die 16:8 Methode, wobei man in 8 Stunden isst und in 16 Stunden fastet. Und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, also die halt so gute Ergebnisse zeigen in Bezug zur Gewichtsreduktion und Glukosestoffwechsel. Aber man muss auch sagen, es ist nicht ein Ernährungsansatz, was für alle irgendwie günstig ist. Man hat doch festgestellt in den letzten Jahren, dass es geht eher in die Richtung Präzisionernährung, weil alle unterschiedlich sind und alle unterschiedliche Metabolismus haben. Und deswegen sollte die Ernährung eher individuell angepasst sein. Und diese Methode ist halt so beliebt, weil es ist viel einfacher, eine Mahlzeit wegzulassen, anstatt weniger bei jeder Mahlzeit zu essen. Und deswegen ist halt sehr beliebt. Aber beim Intervallfasten geht es auch darum, was man isst und natürlich auch, wann man isst.
Okay, und jetzt greife ich nochmal hier unser Poster vom Anfang auf, wo hier Lerche und Eule abgebildet sind. Wann sollten die denn am besten ihre Mahlzeiten zu sich nehmen und vor allem, was sollten sie zu sich nehmen?
Ja, das ist noch nicht gut erforscht worden bis jetzt. Es gibt viele Forschungen dazu zurzeit. Ich würde jetzt vermuten, dass vielleicht die Lerchen eher dazu neigen sollen, früher zu essen und die Eulen eher später zu essen, einfach weil der Metabolismus später aktiv ist. Also wenn eine Eule morgens nicht aufwachen kann und träge ist und nicht aktiv ist. Das heißt auch, dass der Verdauungstrakt noch nicht bereit ist, irgendwie Nahrung zu sich zu nehmen. Aber dazu kann ich noch nicht wirklich was sagen, weil es muss noch geforscht werden.
Gut, im Endeffekt brauchen ja auch beide im Verlauf des Tages Kohlenhydrate. Dann ist nur die Frage, wenn die Lerche das halt viel früher benötigt, in der Nacht kann er ja nicht essen, dementsprechend wahrscheinlich auch ein sehr schweres Gebiet zu erforschen sozusagen. Wenn wir unsere Ernährung und unseren Tagesrhythmus besser an unsere innere Uhr anpassen wollen, was ist der wichtigste Tipp, den du unseren Zuhörern geben würdest?
Also man kann erstmal den eigenen Chronotyp bestimmen. Und das kann man mit einem Fragebogen machen, das heißt Horn und Ostberg kann man im Internet suchen. Und da gibt es unterschiedliche Fragen, zum Beispiel, wenn du frei leben würdest oder wenn du nicht arbeiten würdest in deinem freien Tag, wann würdest du denn essen oder wann würdest du eher Sport machen? Und durch diese unterschiedlichen Fragen kann man so den Chronotyp bestimmen. Und dann, je nachdem, denke ich mal, es ist immer wichtig, dass man sich fühlen kann und nach Intuition ist und nicht unbedingt irgendwelche Richtlinien folgend.
Ja, der Fragebogen ist dann auch in den Shownotes zu finden. Vielen Dank, dass du heute hier warst und die Fragen über Chrononutrition und Chronotypen beantwortet hast. Ich denke, wir konnten heute den einen oder anderen und ich mir auch selbst dieses Konzept ein wenig näher bringen. Und vielleicht hört ja der eine oder andere demnächst dann doch ein bisschen mehr auf seine innere Uhr anstatt auf den Wecker.
Dankeschön.
Das war Brandwissen. Junge Fragen an kluge Köpfe. Der Podcast, der eure Neugier entfacht. Produziert von ProWissen Potsdam in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern, den wissenschaftlichen Instituten, Universitäten und Hochschulen. Abonniert uns, empfehlt uns weiter und bleibt neugierig.